Lenzeng. Eine Mordsgeschichte. Ein Kriminalstück von Klaus Brandenburg nach einer Dorfgeschichte von Ludwig Anzengruber. Die handelnden Personen in der Reihenfolge ihres Auftretens.
Ich bin die schöne Rosa, die Ehefrau von Peter Kirninger.
Ich bin der Peter. Ich bin der Ehemann von der Rosa Kirninger.
Ich bin der Erzähler, damit Sie überhaupt durchsehen.
Mein Name ist Vinzenz Kallinger, und ich mache alles.
Achtung, ich bin der Gendarm. Mein Name ist Wilhelm Korb und ich sorge für Recht und Ordnung.
Gestatten, Staatsanwalt. Ich habe den Todesfall aufzuklären. Die Leute nennen mich hier Kriminaler. Na, meinetwegen.
Zach. Zacharias Zach. Bin Wagenführer. Hierorts. Sonst nichts.
Weißt du, was mir am besten gefallen hat? Wie der Pfarrer gesagt hat, du darfst die Braut jetzt küssen.
Hab ich doch.
Weiß ich doch, aber so vor allen Leuten. Es waren ja auch Leute aus anderen Dörfern da. Jetzt wissen es alle. Jetzt sind wir ein Mann und eine Frau. Eins. Und keiner kann mir was sagen.
Was haben Sie denn gesagt? Dass wir ein Paar sind? Miteinander gehen?
Ja, aber die alten Weiber, wenn da nur nichts passiert und haben die Köpfe neidisch zusammengesteckt. Auf meinen Bauch haben sie geschielt.
Was ist mit deinem Bauch? Das ist doch wunderbar.
Ja, aber sie haben geschaut, ob er sich wölbt vor der Zeit. Dann hätten sie vielleicht gegiftet. Aber nichts da. Bin schlank, oder?
Ja, gärtenschlank und an den richtigen Stellen rund. Kugelrund. Bist ein Mädchen, wie es mir gefällt. Komm, ich will dir mal zeigen, welche Stellen mir besonders gut gefallen.
So kann die Liebe klingen. Aber man kann sich gleich zum Fressen gern haben. Satt werden die Liebenden davon nicht. Es braucht auch ein Brot, eine Wurst. Doch der Peter, der einzige Sohn der Kirninger-Leute, hatte nichts geerbt als ein bescheidenes Haus, eine Wiese dazu und, wenn man von den vielen Steinen absieht, einen Streifen Acker. Und die Rosa, die hatte rein gar nichts gehabt. Deren Eltern lebten noch, aber so karg, dass kein Krumen übrig blieb für die Tochter. So war die wirklich froh gewesen, als der Peter ein Auge auf sie geworfen hatte, auf ihr frisches Gesicht, ihre kräftigen Arme. Und ihr Lachen hatte es ihm angetan.
Denk nur, heute habe ich sogar ein Geschenk bekommen. Sie haben mir heute Sachen zur Pflege gebracht und obendrauf lagen Tücher, die Sie nicht mehr brauchen.
Oder nicht mehr brauchbar sind.
Was du denkst. Schau, ein Tuch. Na?
Sie warf sich ein Tuch über die Schultern und schlug die beiden Enden über den Brüsten zusammen, drehte sich kokett und lachte ihr Lachen.
Ja, sieht ja noch gut aus. Und sowas verschenken die Leute.
Ach, die Leute. Denk doch nicht immer an die Leute. Denk doch an mich.
Ich brauch nicht zu denken. Ich seh dich ja. Und mehr als das Tuch gefällt mir das Weib darunter. Wenn ich das Tuch beiseite tue, dann werde ich noch narrisch. Bist ein stattliches Frauenzimmer.
Und er schlang beide Arme um die Frau und zog sie an sich. Das Tuch fiel zur Erde und die beiden liebkosten sich.
Mann, am helllichten Tag. Schau, jetzt liegt es schon am Boden.
Kannst es sowieso nicht mit rausnehmen. Wir müssen doch auf die Wiese. Die Ziege wartet.
Ach, die Ziege ist dir also wichtiger als ich. Da gehe ich Tag um Tag schaffen und komme einmal glücklich nach Hause. Und was sagt der Mann? Nicht. Gut schaust du aus. So richtig glücklich. Und Rosa, du gefällst mir noch immer. Bin froh, dass du meine geworden bist. Komm, lass dich herzen. Nein, stattdessen die Ziege und das Haus und der Acker und das ganze Wirtschaften.
Ja, ohne die Ziege, ohne den Acker, wie wollen wir denn da über die Runden kommen? Alles wird teurer. Wenn wir den Streifen vom Nachbarn bekommen könnten. Aber den braucht der selber. Hätte gern unseren Acker dazu. Ich mach mir halt Sorgen. Wenn du schwanger wirst und nicht mehr schaffen kannst, wird es dann für uns reichen. Und erst recht für ein Kind. Wenn nur deine Eltern...
Jetzt waren sie ein gutes Jahr verheiratet und noch keine richtige Familie. Aber hatte Peter nicht recht? Es würde ja noch härter werden. Die Bedingungen waren einfach zu schlecht. Irgendwo war wieder Krieg, irgendwo war Dürre oder Überschwemmung. Da mochten die beiden ackern, wie sie wollten. Es reichte gerade zum Leben und für einen Braten an Festtagen. Aber am Montag war oft Schmalhans der Meister der Küche. Mit Diät brauchte den beiden niemand zu kommen. Die Sorge blieb wohnen in ihrem Haus. Die Sorgen machten Falten auf den beiden Stirnen. Die Sorgen schubsten das Eheglück immer weiter nach hinten. Durch Arbeit konnten die beiden ihr Glück nicht machen. Da ging es ihnen wie so vielen, allzu vielen. Da mochten einige in der Stadt ihr Glück machen, die eine Arbeit gelernt hatten, die man gerade händeringend brauchte oder die dem Glück ein bisschen nachgeholfen hatten. Manche waren halt clever, scherten sich nicht so sehr um Recht und Sitte und Anstand. Aber hier auf dem Dorf, wo jeder wusste, was der andere machte?
Oh, wo ist denn das Licht? Das Licht! Wenn hier kein Licht ist, dann breche ich mir noch die Knochen.
Das Licht steht ja auf dem Tisch. Aber das siehst du ja nicht in deinem Jum. Hast dich wieder volllaufen lassen. Und machst mir noch die Einrichtung kaputt. Hab ja noch nicht genug zu tun. Warte ja nur darauf, dass der Herr nach Hause kommt und alles zerschlägt.
Zerschlägt. Wenn es doch nur was zum Zerschlagen gäbe. Aber ist alles so armselig hier. Das Licht, wo ist denn nun das Licht?
Hätten dir halt deine Eltern was Anständiges zum Zerschlagen hinterlassen müssen. Ist eben alles armselig.
Armselig. Was hast du denn ins Haus mitgebracht? Bist mit der nackten Haut gekommen. Hast dich ins warme Nest gelegt. Es ist mir im Wirtshaus bequemer und wärmer. Und heller, verstehst du?
Ich beklag mich ja nicht über unser Heim. Aber deine Kneipe? Vielleicht wärmer? Wenn wir genügend Holz hätten, könnten wir es auch warm haben. Und Licht? Soll denn das Licht brennen, wenn du gar nicht zu Hause bist? Für nichts? Soll ich mir die Lichter aus den Rippen schnitzen?
Aus den Rippen nicht. Aus der Geldbörse. Trägst ja die Groschen zur Lotterie. Für nichts und wieder nichts. Würde für Licht und Wärme reichen.
Eben nicht. Die paar Groschen, die ich erwirtschafte, die trage ich nicht ins Wirtshaus, versaufe sie. Wenn ich das Große losziehe, dann wirst du sehen, wie ich es klug gemacht habe. Du aber versäufst deine Groschen nur. Nichts bleibt davon, gar nichts.
Oh, nichts. Ich habe einen schönen Abend gehabt. Mir geht es gut. Muss nicht an zu Hause denken, wo es überall knirscht, wo nicht mal Licht ist. Mach endlich Licht, ich kann ja nicht sehen, wie es in unserem heimeligen Heim aussieht. Hast wahrscheinlich wieder eine Decke geschnorrt und liegt über den Tisch. Immer eine neue Ausstattung, wie heimelig. Aber da sitze ich gern und lass mir vorzählen, wie viel Geld uns fehlt. Immer Geld. Behalt's doch im Beutel.
Wenn du's in deinem Beutel behielst, dann könnt's uns besser gehen. Meine paar Groschen, die sind für die Zukunft. Will mich nicht mein Leben lang abrackern. Will mir auch mal was Eigenes leisten, nicht bloß abgelegte Kleider und Decken. Ich bin eine stattliche Frau. Das siehst du vielleicht nicht mit deinen glasigen Augen. Könnt gern in Seide laufen. Muss aber zu fremden Leuten ackern. Muss zu Hause ackern, während der Herr in der Kneipe sitzt und unser Geld verspielt. Und?
Ich spiele nicht. Ich... Ich spiele nicht, ich hab gar nichts zum Spielen. Klotz bloß zu, wenn die anderen blanke Merkerchen setzen. Nur in den Freirunden bin ich dabei. Sauf auf deren Kosten. Denn hier ist ja nichts im Kasten. Wenn ich vom Acker komm und mal was für die Kehle brauche, nichts. Nichts ist im Haus. Deinen Groschen für die Zukunft, pff. Wenn die auf einem Haufen lägen, dann wär Geld im Haus. Und ich müsst nicht in die Kneipe. Dann wär's hier warm. Und Licht, Licht!
Die Jahre hatten die Ehegemeinschaft verändert. Das Haus war das alte geblieben. Die magere Wiese, der steinige Acker. Peter war ein paar Jahre älter geworden, hatte gern ein paar Bier nach Feierabend und damit's nicht so trocken ist, ein paar Schnäpse. So fand man ihn immer häufiger nicht auf der Bank vor dem Haus, sondern auf der Bank vor dem Ofen in der Wirtsstube. Rosa war da anders. Sie blieb im Haus, machte sich selbst nach Feierabend zu schaffen, putzte ein bisschen, nähte. Aber die Zeit war eh nicht lang bei ihrem langen Arbeitstag. Und ihre Freude war, einmal die Woche zum Bürgermeister zu laufen. Denn der bekam eine Zeitung und in der Zeitung standen Zahlen, Glückszahlen. Jede Woche wurden sie gezogen. Und wer die richtigen Zahlen in seinem Lottoschein hatte, den besuchte die Glücksfee und schüttelte ihr Glückshorn aus. Mal nur einen kleinen Betrag, aber immer auch einen großen. Immer. Und darauf hoffte Rosa. Sie hielt in der einen Hand ihren Lottozettel und mit der anderen Hand blätterte sie rasch durch die Zeitung. Nicht Kriege, nicht Seuchen, keine Königsbesuche, keine Skandale, nichts interessierte sie. Nur die Zahlen der Lotterie. Und tatsächlich hatten sie auch einmal Glück. Da war die Zahl ihres Lottoscheins in der Zeitung gestanden. Und sie konnte ihr Glück gar nicht fassen. Und las die Zahl immer wieder. Sie stimmte. Die Zahl in ihrem Lottoschein und die Zahl in der Zeitung stimmten überein. Die Glücksfee hatte sich für sie entschieden, bis der Bürgermeister die zappelnde Rosa darauf aufmerksam machte, dass nicht jede Zahl den Hauptgewinn der Lotterie bedeutete. Und tatsächlich war es eher ein Trostpreis, eine winzig kleine Summe. Aber das war doch kein Trostpreis, wie der Bürgermeister sagte. Das war eine Ankündigung. Das war ein Versprechen. Jetzt kam die Reihe an Rosa. Beim nächsten Lottoschein musste es hoch hinausgehen.
Einen Lottoschein? Wie soll deine Glücksfee dich da finden? Jetzt musst du alles setzen. Kauf gleich 10 Lottoscheine. Dann hast du dein Glück gemacht. Denk doch, lass dein Glück jetzt nicht los.
Das war der Vetter, der missratene Sohn der Schwester vom Vater des Peter Kirninger. Peter, außer dass er gern am Abend einen Tropfen durch die Kehle laufen lassen wollte, war ein fleißiger Mann. Vinzenz Kallinger war ein fauler Mann, ein Stromer, ein Halotri. Sein Erbe, bevor er es hatte antreten können, war längst verwettet. Nun machte sich Vinzenz mit Botengängen und Handreichungen ein Auskommen. Zog manchmal einen Zahn auf dem Dorf oder half beim Kalben, war auch ein Traumdeuter und Zahlenzauberer und manchmal ein Kurpfuscher. So hielt er sich am Leben.
Das ist der Anfang von deinem Glück. Ich kenn das. Jetzt musst du es festhalten. Darfst nicht zögern und zaudern. Kauf so viel Lose du kannst.
Aber ich hab nicht so viele Groschen. 10 Lose? Dafür hab ich das Geld nicht.
Sei keine Narrin. Wirst doch im Haus für den Winter was haben. Sonst borgst dir. Mit dem Gewinn, mit dem Hauptgewinn, machst du alles wett. Kannst alles zurückzahlen. Hast einen Batzen, den du aufsparen kannst. Und immer noch genug für dich. Kannst dir schöne Kleider kaufen. Bist doch eine hübsche Bäuerin. Machst dann was her. Kaufst dir einen Ring, einen schönen oder eine Uhr. Schau, ja, die hab ich zum Reparieren. Ist vergoldet. Muss sie bloß reparieren. Dann werd ich bezahlt. Dann kauf ich ihm die Lose und gewinne den Hauptgewinn. Nicht du.
Was sollte die Rosa machen? Sollte sie wirklich den Notgroschen antasten? Aber wenn's dafür einen stattlichen Gewinn geben würde, dann hätte die Not sowieso ein Ende. Doch wenn die Glücksfee sich anders entscheiden würde, wenn der Hauptgewinn weiter auf sich warten ließe? Noch übler wäre es, wenn jetzt das Los mit dem Hauptgewinn vom Vetter gekauft werden könnte. Wenn er das Geld für die Reparatur nahm und den Hauptgewinn kaufte. Und so kaufte sie 10 Lose.
Sag mal, ich suche unser Geld.
Was für Geld?
Unser Gespartes, unser Notgroschen.
Das ist eben für die Not. Soll ja nicht angetastet werden.
Aber ich brauche Geld für den Schmied. Die Schar vom Pflug ist ausgebrochen, die verdammten Steine. Und ich finde das Geld nicht.
Muss dich ein bisschen gedulden. Hat ja noch Zeit mit dem Pflügen.
Hat keine Zeit, muss jetzt pflügen, wo alles trocken ist. Wo ist das Geld?
Ich leg sie am Montag raus.
Was Montag? Jetzt? Wo ist der Unterschied? Gib's her. Mach mich nicht närrisch.
Hab's ja nicht. War Not an anderer Stelle. Kannst es am Montag kriegen.
Was heißt an anderer Stelle? Hast es verborgt? Wir können nichts verborgen.
Ich hab es nicht verborgen.
Na, dann gib's her.
Hab es ja nicht.
Hast es nicht? Hast es nicht verborgt? War der Vetter hier? Hat er dich angeschnorrt? Wollt er wieder von uns was haben? Und wenn nur eine Decke und ein Tuch, was er versetzen kann? War er hier?
Ja, er war hier. Aber er hat nichts gewollt. Hatte ja eine goldene Uhr.
Der und eine goldene Uhr. Dann hab ich eine Milchkuh und einen Bullen dazu. Und jetzt sag, wo das Geld ist. Sag's.
Ich hab's dem Vetter mitgegeben. Damit.
Also doch, der Hundsfott. Hat er dich rumgekriegt mit seinen Geschichten? Und du, blöde Kuh, hast ihm unseren Notgroschen in den Rachen geworfen? Nicht geborgt, sagst du? Ja, ganz recht. Das ist weg. Auf Nimmerwiedersehen weg. Das sehen wir nicht wieder. Du bist so blöd.
Bin gar nicht blöd. Hab den Hauptgewinn gekauft.
Welchen Hauptgewinn?
Ich hab gewonnen.
Du hast gewonnen? Den Hauptgewinn?
Na, einen kleinen. Aber jetzt hab ich Glück. Jetzt gewinne ich den Hauptgewinn. Deshalb musste ich unseren Notgroschen nehmen. Hat der Vetter mitgenommen. Kauft Lose dafür, dann hab ich den Hauptgewinn.
Noch gar nichts hast du? Aber alles Geld hast du? Bist du blöd? Bist du so blöd? Und dem Vetter? Der soll 100 Lose kaufen? Wer geht der ins Wirtshaus? Versauft alles. Du bist so ein Riesenrindvieh. Verstand wie eine Maus.
Hab ihn ja versprochen, dass er sich besaufen kann, wenn ich den Hauptgewinn habe. Ist ja unser Vetter. Er ist der Einzige, der mich besuchen kommt. Wirklich, der Einzige. Das bisschen Geld für den Rausch.
Hast doch gar kein Geld. Nimmst unseren Notgroschen und der kann sich besaufen? Wenn ich mal besoffen nach Hause komme, dann krähst du hier rum. Aber der Vetter, der hat jetzt unser ganzes Geld. Du blöde Kuh, du!
Warf sich seine Jacke über die Schulter, rannte zum Stall und griff seine Hacke, mit der er Holz für den Winter spaltete. Aber jetzt war sie stumpf, weil er die Steine vom Acker ausgeschlagen hatte. Griff die Hacke und eilte in die Stadt. Das dauerte. Aber im Sturmschritt war der Weg von 2 Stunden in einer geschafft.
Mach auf, Vetter! Vetter, mach auf!
Herrgott, was für ein Krach! Ach du!
Vinzenz, her mit dem Geld! Hast meine Rosa bequatscht, aber nicht mit mir. Wir brauchen das Geld dringend. Her damit! Besorg es dir von anderen. Gib das Geld!
Komm erst mal rein und lass die Hacke draußen.
Nein, die kommt mit. Die schlage ich dir über den Schädel, wenn du mir nicht sofort das Geld gibst.
Bist du verrückt? Ich hab das Geld nicht. Da kannst du mich ruhig totschlagen. Dann hast du nur Blut. Hab ja Lose dafür gekauft. Wirst sehen, deine Frau ist nächste Woche eine reiche Frau.
Eine reiche Frau, das musst du mir sagen. Her mit den Losen.
Die Lose gehören deiner Frau. Die kann ich dir nicht geben. Ich soll ja Montag zur Post, muss den Hauptgewinn abholen.
Nichts war es am Montag mit dem Hauptgewinn. Nicht mal ein Gewinn zum Trost. Das ganze Geld war weg. Der Pflug kaputt, die Ehe zerrüttet. Und wer hatte die Schuld? Die dumme Frau, die ans Gesparte gegangen war, oder der Vetter, der sie bequatscht hatte? Der Vetter hatte Hausverbot. Peter Körninger hatte dem Vetter gedroht, die Hacke ihm über den Schädel zu dreschen, wenn er noch einmal in sein Haus kommen sollte. Und der kam auch nicht, war verschwunden. In keinem Dorf ging er um, nicht in der Stadt ward er gesehen. Erst im Frühjahr, als der Schnee weggetaut war, fand man ihn. Lag hinter dem Weg zum Dorf, gar nicht weit von dem armen Haus von Peter Körninger. Erschlagen, mit einer Hacke, der Schädel zertrümmert, die Hacke voller Blut und Hirn.
Soll ich die Leute befragen? Wenn wir den Verbrecher haben, können wir ihn ja fragen, warum er es getan hat.
Sie sind mir ein Gendarm. Wenn wir den Verbrecher haben, können wir ihn fragen. Das ist köstlich, das muss ich mir merken. Wenn ich das den Kollegen im Gericht erzähle, lachen die sich scheckig.
Na, so haben wir das immer gemacht. Der Händler hält den Dieb, ich bringe ihn in den Karzer und befrage ihn. Da hilft doch alles Leugnen nichts.
Freilich, wenn man ihn den Dieb übergibt, dann ist es leicht, ihn zu befragen. Aber wer wohl übergibt uns den Mörder? Sagen Sie mir das. Haben Sie ihn schon im Gefängnis? Nein? Ja, wen soll ich dann befragen? Nein, guter Mann, hier ist die Sache etwas komplizierter. In einem solchen Fall muss man nicht einfach ein Polizist sein, sondern studiert haben. Und ich habe. Wir werden erst einmal klären, warum der, wie heißt der Tote?
Kallinger. Vinzenz Kallinger.
Also Kallinger, wir klären, warum der Kallinger erschlagen wurde.
Aber das liegt doch auf der Hand. Der Peter Körninger, hat einen Rochus auf den Kallinger. Der hat ihm sein ganzes Geld veruntreut. Da hat er ihn erschlagen. Und wenn man den Kallinger ernsthaft befragt, dann rückt er auch mit der Wahrheit raus. Und sie können wieder in die Stadt fahren und ihrem Gerichtspräsidenten berichten, Fall gelöst. Und wie ich höre, haben sie ja noch jeden Fall gelöst.
Ja, so viele Fälle sind es ja noch nicht gewesen. Da kann man nicht einfach sagen, dass ich jeden Fall löse. Nein, das kann man nicht. Und wenn es hier wirklich so einfach ist und bei der Befragung des
Kallinger.
Doch nicht der Tote, der andere.
Körninger, Peter Körninger.
Wenn der Körninger leugnet, was machen Sie dann? Haben Sie Indizien? Können Sie ihn in Enge treiben mit Widersprüchen in seinen Ausführungen und den Aussagen von Zeugen? Das wäre doch peinlich, wenn wir den wieder freilassen müssten. Nein, jetzt heißt es, Schuldbeweise sammeln, bis der Verbrecher nicht mehr leugnen kann. Eine gute Handvoll Indizien und Zeugenaussagen.
Aber gibt es denn Zeugen?
Sehen Sie, das wissen wir nicht. Das müssen wir also rauskriegen.
Aber wenn der Körninger den Kallinger erschlagen hat, dann wird er das doch im Dunkeln gemacht haben. Ohne Zeugen, sonst wäre er schön dumm.
Wieso im Dunkeln? Das wissen wir doch noch gar nicht. Mit Augenzeugen? Das wäre wirklich dumm für den Körninger. Wir müssen also rauskriegen, wer den Kallinger zuletzt gesehen hat. Können Sie das machen?
Zu Befehl. Und soll ich den Körninger gleich mitbringen?
Nein, um Gottes Willen. Den lassen wir schön in Ruhe. Sonst lügt er uns noch die Hucke voll. Nein, wir knüpfen fein Masche um Masche. Und dann erst werfen wir unser Netz aus.
Jetzt begann also die Ermittlungsarbeit in der Mordsache Kallinger. Bei dem Toten fand man gar nichts vor, was einen Fingerzeig hätte geben können. Ein ägyptisches Traumbuch mit kabbalistischen Zahlen fand man im Rock. Ein buntes, übergroßes Sacktuch und in der Westentasche, wo bessergestellte Leute eine silberne oder gar goldene Uhr tragen, fand sich ein Zettel mit Zahlen. Wie der eifrige Gendarm herausfand, waren es just Zahlen eines Lottogewinns. Also war zu erfragen, ob jemand mit diesen Zahlen gewonnen hatte, den Lottoschein eingelöst hatte, den Gewinn mit nach Hause genommen hatte.
Jawohl, das waren die Zahlen eines Lottogewinns. Nicht des Hauptgewinns, aber eines durchaus stattlichen Gewinns. Wurde von Kallinger eingelöst.
Also hat der Tote am Montag nach der Ziehung noch fröhlich gelebt? War besonders fröhlich gewesen, als er mitbekam, dass sein Lottoschein gewonnen hatte. Aber beim Toten haben wir nicht einen einzigen Geldschein gefunden.
Raubmord!
Mord mit Wegnahme des Lottogewinns. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht gab es einen ganz anderen Grund als das Geld. Wer wusste denn von dem Gewinn?
Die auf der Poststelle und die im Wirtshaus. Der Kallinger Vinzenz ist gleich eingekehrt. Und der Wirt hat auch gesehen, dass der Kallinger mit einem Pack Geld bezahlt hat. Seine alten Schulden und die Zeche am Montag.
Und dann? Haben Sie rausgekriegt, was der Kallinger dann getan hat?
Es war ja schon Abend. Da kamen die Leute, haben gespielt. Da hat der Kallinger mitgespielt. Hat doch einen hohen Einsatz gemacht. Haben Sie ihm zuerst nicht geglaubt. Hat er das Bündel Geldscheine vorgezeigt, hat auch gewonnen.
Famos, Herr Wilhelm. Und weiter?
Hat sich dann von einem Wagen mitnehmen lassen.
Ah, das stimmt mit einer Aussage überein, die mir zugetragen wurde. Ein altes Weib war im Wald gewesen, Holz sammeln. Hat den Wagen auf der Straße nach der Kreisstadt gesehen. Hat auch gehört, wie gestritten wurde. Hat aber den Wagen dann aus den Augen verloren. Will auch einen Schrei gehört haben, ist sich aber nicht sicher. Also, wir wissen, der Kallinger war noch lebendig, als er auf dem Wagen nach der Kreisstadt unterwegs war.
Mit Verlaub, der Weg zur Kreisstadt führt doch am Haus des Peter Körninger vorbei.
Nicht so schnell, das mag ja sein. Was ist das eigentlich für ein Brandzeichen auf der Hacke?
Ah, damit zeigt man an, dass einem das Werkzeug gehört. PK. Das kann nur Peter Körninger bedeuten.
Na sehen Sie, jetzt haben wir doch ein paar hübsche Indizien. So liebe ich es. Jetzt wollen wir uns mal den Körninger vornehmen. Ich denke, der wird nicht lange leugnen. Dann kann ich heute noch zurück.
Soll ich den Körninger Peter holen?
Jawohl, Mann, holen Sie den Mann.
Während Wilhelm Korb, der Polizist, unterwegs zum Haus des Peter Körninger war, lief der junge Staatsanwalt in dem kleinen Amtszimmer hin und her, überlegte, legte sich die Fragen zurecht, die Reihenfolge und dass er es vielleicht erst gütlich versuchen wollte und dass er am Abend schon zu Hause in der Stadt sein würde, mit dem gelösten Fall. Dann waren Schritte auf dem Flur zu hören.
Sie sind der Körninger, Peter Körninger?
Ja.
Ist das Ihre Hacke?
Ja.
Das ist doch Ihr Monogramm auf der Hacke. Das Brandzeichen hier, sind das die Buchstaben Ihres Namens?
Ja.
Und die Spuren hier an Ihrer Hacke mit Ihrem Monogramm, sehen Sie die? Das ist Blut, das ist Hirn. Das ist vom Mord an dem Vinzenz Kallinger. Warum haben Sie den Kallinger erschlagen?
Erschlagen?
Tun Sie doch nicht so überrascht. Sie wissen doch, dass man den Kallinger erschlagen hat und hinter Ihrem Haus gefunden hat. Warum haben Sie ihn erschlagen?
Hinter meinem Haus? Ich? Ich habe ihn nicht hinter meinem Haus erschlagen.
Ah, also nicht hinter Ihrem Haus. Wo dann?
Ich habe ihn nicht erschlagen. Gar nicht. Nirgendwo.
Peter Körninger, es hat gar keinen Zweck zu leugnen. Wir wissen, dass Sie einen Rochus auf den Kallinger hatten. Ist es nicht so?
Ja.
Und wir wissen, dass Sie mit dieser Hacke ihn zu Hause bedroht haben. Ist es nicht so?
Ja.
Und wir wissen, dass der Kallinger einen großen Gewinn beim Lottospiel gemacht hat. Ist es nicht so?
Ich weiß nicht.
Aber wir wissen das. Und wir haben auch Zeugen, dass es einen Streit gegeben hat. Auf dem Rückweg in Ihr Dorf. Ist es nicht so?
Nein, ich war ja gar nicht in der Stadt.
Es hat doch keinen Sinn zu leugnen. Wir wissen so viel. Wenn Sie ein Geständnis ablegen, kann sich das Strafmildern für Sie auswirken. Sie müssen nur zugeben, dass Sie den Kallinger erschlagen haben.
Aber ich habe den Vetter nicht erschlagen.
Ach Mann, Sie machen es ja nur schlimmer. Wegen des Verdachts auf Mord muss ich Sie einsperren lassen. Und Sie können sich ja überlegen, ob es einfach Wut war, ob Sie rot gesehen haben und den Kallinger aus Zorn erschlagen haben. Und das Geld, das Sie bei ihm gefunden haben, einfach nur eingesteckt haben. Oder ob Sie ihn wegen des Geldes erschlagen haben. Sie sind doch ein armer Mann, richtig?
Ja, aber ich habe...
Und da kam Ihnen das viele Geld nur recht?
Aber ich habe kein Geld genommen.
Sie haben das Geld nicht genommen, aber bei der Leiche ist nicht ein Groschen gefunden worden. Dann ist es wohl mit dem Schnee geschmolzen. Nein, guter Mann, das nehme ich Ihnen nicht ab. Das mit dem Zorn, das nehme ich Ihnen eher ab. Sie waren doch zornig auf den Kallinger.
Ja, aber ich...
Arrestieren! Und Sie haben jetzt eine Nacht Zeit, sich ein Geständnis zu überlegen. Und kommen Sie mir nicht mit neuen Lügen. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ich habe auch noch andere Aufgaben. Die Beweise, die wir gegen Sie haben, sind so erdrückend, dass wir Ihr Geständnis gar nicht brauchen. Aber es wäre gut für Sie, auch für Ihren Seelenfrieden. Also überlegen Sie sich Ihr Geständnis, meinetwegen aus Zorn. Abführen! Und schaffen Sie eine sichere Fahrgelegenheit, wenn wir den Mann ins Kreisgerichtsgefängnis bringen müssen.
So wurde der Peter Kürninger vom Gendarm in die winzige Arrestzelle geführt. Was der Peter auch widerstandslos mit sich geschehen ließ. Ganz verstört saß er auf der schmalen Pritsche, ließ selbst das karge Abendmahl unangerührt. Er mochte den Vetter nicht, aber er hatte ihn doch nicht erschlagen. Wieso waren da so viele Beweise, dass er ihn erschlagen hatte? War er betrunken gewesen? So was soll ja vorkommen, dass man nicht mehr weiß, was man getan hat. Während der Peter zusammengesunken im Arrest saß, rannte die Rosa im Haus aufgeregt hin und her. Sie konnte es nicht glauben, sie hatten ihren Mann einfach mitgenommen, weil er schuld am Tod des Vetters sein sollte. Oder war alles ihre Schuld, weil sie den Notgroschen genommen hatte? Aber das war doch richtig gewesen, denn die Lose waren ja erfolgreich gewesen. Eines jedenfalls. Und es muss ein beträchtlicher Gewinn gewesen sein. Aber nun war der Notgroschen nicht wieder an Ort und Stelle zu legen gewesen. Sie schlug ein derbes Tuch über die Schultern und machte sich auf den Weg in die Stadt und sprach bei dem jungen Staatsanwalt vor.
Die Kürninger, die Rosa Kürninger ist da und möchte sich sprechen.
Der Staatsanwalt war offensichtlich noch gar nicht recht wach, setzte seine Tasse Kaffee ab und starrte den Gendarmen an. Es war so still im Raum, dass man die Uhr ticken hörte. Was wollte die Frau denn? Lamentieren? Wo doch alles schon in bester Ordnung war? Er hasste es, dass weinende Frauen vor ihm auf dem Boden lagen. Das verlängerte die Sachen nur unnötig und hatte doch gar keinen Zweck. Der Gendarm räusperte sich.
Die Ehefrau des Kürningers, des Mörders, möchte sich sprechen.
Herr Rat, kann ich meinen Mann sehen? Ich muss ihn sprechen. Wieso ist er nicht nach Hause gekommen? Er hat doch nichts getan. Kann ich ihn sehen? Kann ich ihn mitnehmen? Ich muss.
Gute Frau, beruhigen Sie sich doch. Sie sind die Kürninger?
Jawohl, Rosa Kürninger.
Und wollen Ihren Mann sehen?
Jawohl.
Gut, dann bereden Sie ihn, dass er ein Geständnis ablegen soll.
Aber was für ein Geständnis? Er hat doch nichts getan.
Er hat Ihren Vetter erschlagen.
Mein Gott, nein, niemals.
Also reden Sie mit ihm, reden Sie ihm ins Gewissen, aber halten Sie Abstand, nichts übergeben, verstanden? Er soll gestehen, das ist auch für Sie das Beste. Wollen Sie denn mit einem Mörder zusammenleben? Also gestehen.
So standen sich wenige Augenblicke die Eheleute Kürninger gegenüber. Sie sah die Zelle nicht, sie sah nur ihren Mann, das Häufchen Unglück. Den ganz zusammengesunkenen Mann, der wohl auch nicht geschlafen hatte, zerknittert, unrasiert.
Mein Gott, Peter, was hast du gemacht?
Ich weiß es doch nicht. Sie sagen, ich habe den Vetter mit meiner Hacke erschlagen. Und Sie haben so viele Beweise, dass ich es getan habe. Sie werden mich hängen.
Mein Gott, nein, das dürfen Sie nicht. Du bist doch ein so herzensguter Mann. Du kannst doch keiner Fliege was so leide tun. Hast mich nicht ein einziges Mal geschlagen, auch als ich den Notgroschen verspielt habe. Nein, du doch nicht. Das können sie nicht machen. Du warst doch die ganze Zeit zu Hause. Du hast nichts getan. Nun sag doch, dass du nichts getan hast.
Ich weiß doch nicht.
Die Rosa Kürninger stürzte zurück in die Amtsstube, fiel auf die Knie und flehte den Staatsanwalt an.
Herr Rat, Sie müssen einen anderen suchen, der den Vetter erschlagen hat. Meinen Peter müssen Sie mir zurückgeben. Er hat nichts getan.
Woher wissen Sie denn das?
Aber er hat doch noch nie jemanden etwas getan. Er ist so ein herzensguter Mensch. Ich kenne ihn schon so lange. Nie hat er etwas Böses getan. Es muss doch ein anderer gewesen sein. Mein Peter kann sowas nicht tun. Mein Peter nicht.
Frau Kirlinger, ist es richtig, dass Sie mit Ihrem letzten Geld den Vetter versorgt haben, damit er Lottoscheine kauft?
Ja, aber es sollte ja ein Gewinn werden.
Und ist es richtig, dass Ihr Mann sehr wütend war und in die Stadt gegangen ist, um Ihren Vetter aufzusuchen?
Ja, wütend war er ja. Und weggegangen ist er auch.
Um Ihren Vetter aufzusuchen, um ihn zu bedrohen?
Ja, aber er hat ihm nichts getan.
Hat er seine Hacke dabei gehabt?
Seine Hacke? Das weiß ich nicht.
Und hat er sie wieder mit nach Hause gebracht?
Das weiß ich nicht.
Aber er hatte Blut an seinem Anzug. Oder ist Ihnen sonst etwas aufgefallen?
Blut? Nein, kein Blut. Aufgefallen? Er war ja ganz friedlich, als er zurückkam. Bloß gesprochen hat er nicht.
Gesprochen hat er nicht? Wie lange denn nicht?
Viele Tage. Und ich habe mich ja auch geschämt. Weil es war ja eigentlich meine Schuld. So haben wir beide nicht gesprochen. Ich bin ja schuld. Eigentlich müssen Sie mich hier behalten.
Warum denn? Haben Sie den Kallinger erschlagen?
Mein Gott, nein.
Hat Ihr Mann den Kallinger erschlagen?
Nein, wie denn auch? Er ist ja gleich nach Hause gekommen.
Wir wissen aber, dass es auf einem Fuhrwerk einen Streit gegeben hat. Das ist beobachtet worden.
Einen Streit? Davon hat er mir nichts erzählt. Und von einem Fuhrwerk auch nicht. Welches Fuhrwerk denn? Er ist ja nach Hause gelaufen. War auch ganz durchgeschwitzt.
Da war eine Lücke in seiner Beweisführung. Sie hatten den Fuhrmann nicht befragt. Das war dem Staatsanwalt sehr unangenehm. Das hätte er veranlassen müssen. Aber die Zeugenaussage der Holzsammlerin, nein, das musste nachgeholt werden. Diese Masche im Netz fehlte noch. Er entließ die Körningerin, versprach ihr nichts, konnte sie aber schließlich loswerden. Dann rief er den Gendarm, befragte ihn nach dem Fuhrwerk. Das wusste der längst.
Ja, warum haben Sie mir denn davon nichts gesagt? Sie sind doch sonst so eifrig. Wie konnten Sie mir denn diesen Zeugen vorenthalten? Rasch, holen Sie den Mann her. Wie ist Ihr Name?
Zach. Zacharias Zach.
Sie wissen, warum wir Sie haben holen lassen?
Nein.
Sie waren an jedem fraglichen Abend im Wirtshaus?
Ich bin jeden Abend im Wirtshaus. An was für einen Abend?
Es geht um den Abend, als der Kallinger da war und das viele Geld hatte. Er hat doch gespielt, heißt es. Haben Sie auch gespielt?
Ich habe dafür kein Geld.
Aber Sie haben gesehen, dass der Kallinger gespielt hat. Mit hohem Einsatz gespielt hat.
Hat er. Hat aber auch gewonnen. Ich glaube, der hat mehr gewonnen, als er eingesetzt hat.
Was ist dann passiert?
Irgendwann war Schluss. Der wollte ja auch in die Kreisstadt.
Und da haben Sie ihn mitgenommen?
Ja, ich dachte, der bezahlt. Wenn so ein Pferdchen eine größere Last zieht, braucht es ja mehr zu futtern.
Und dann haben Sie sich irgendwann gestritten?
Ja, gestritten nicht, nö.
Wir haben aber eine Zeugenaussage, dass es einen Streit gegeben hat.
Naja, weil er plötzlich anhalten ließ und absteigen wollte, aber nichts bezahlt hat.
Das war mitten im Wald?
Ja, nee, ja. Am Ausgang vom Dorf, wo der Kirlinger wohnt.
Aha, und ist Ihnen da noch etwas aufgefallen?
Nee. Hab mich auch nicht drum gekümmert, außer, dass der die Hacke dabei hatte. Vielleicht wollte er sie ihm noch umbringen.
Wieso hatte der Kallinger die Hacke von dem Kirlinger?
Das weiß ich nicht. Aber in der Kneipe hat er sie hochgehalten. Er hat sie schärfen lassen. Die haben nämlich gefragt, ob er jetzt Holz hacken müsse. Nee, hat er gesagt. Die war so schartig, die hat er neu schärfen lassen. Deswegen.
Und die hatte er dabei, als er von Ihrem Wagen herunterstieg?
Jawohl.
Die Masche war geknüpft. Jetzt hatte der Kallinger selbst noch die Tatwaffe zu seinem Mörder, zum Kirninger, gebracht. Der Wagenführer war entlassen. War auch ein unangenehmer Mensch, nicht gerade redselig. Aber der Wilhelm, der Gendarm, unterhielt sich noch mit ihm.
Hab gehört, du hast jetzt noch ein zweites Pferd.
Ja, kann ich das eine ausruhen lassen oder schwere Fuhren machen? Kann ich jetzt wieder gehen?
Das überprüfte der Gendarm und kriegte raus, dass der Wagenführer just am nächsten Tag das Pferd gekauft hatte. War ein gutes Pferd und war ein stattlicher Preis dafür zu zahlen gewesen und bar bezahlt. Komisch, im Wirtshaus hatte er nicht spielen können, weil er kein Geld hatte, und nun hatte er. Aber der Gendarm konnte nicht weiter darüber nachdenken, weil der Staatsanwalt den Kirninger sprechen wollte.
Sagen Sie mal, wo ist übrigens Ihre Hacke geblieben?
Aber die haben Sie mir doch gestern gezeigt.
Nein, Sie waren an jenem Sonntag vor der Lottoziehung bei dem Kallinger. Da hatten Sie die Hacke noch. Und dann?
Der Kirninger Peter zuckt die Schultern. Kann sich nicht erinnern.
Aber Sie müssen doch wissen, wo Sie Ihr Werkzeug gelassen haben. Ist doch ein wichtiges Werkzeug.
Och, war ja völlig schartig. Stumpf. Damit kann man sowieso nicht mehr hacken. An die habe ich nicht mehr gedacht.
Die hatten Sie nicht zu Hause im Schuppen?
Der Peter zuckt wieder mit den Schultern. Er weiß es nicht.
Mensch, der Kallinger hat Ihnen die Hacke doch nach Hause gebracht.
Nach Hause? Nee, der war nicht bei uns.
Der muss doch Montagnacht an Ihr Haus geklopft haben. Erinnern Sie sich mal.
Der war nicht bei uns. Da können Sie meine Frau fragen. Die ist immer froh, wenn sie mal Besuch kriegt. Und der Vetter war ihr einziger Besuch.
Wir wissen aber, dass die Hacke, und zwar geschärft, zu Ihnen ins Haus gekommen ist. Von dem Kallinger gebracht.
Der Kallinger hat nichts gebracht. Der war auch nicht bei uns. Ich habe den Kallinger nicht gesehen. Keiner hat geklopft. Bei uns nicht.
Herr Wilhelm, ich bin noch nicht zufrieden. Da fehlt uns noch eine Masche. Dann könnten wir den Fall abschließen. Ist der Kallinger mit der Hacke zum Haus des Kirninger gelaufen? Gab es da einen Streit und hat der Kirninger den Kallinger da erschlagen? Oder ist er nicht gelaufen? Aber er hatte doch die Hacke extra schärfen lassen. Die gibt man dann doch zurück? Das verstehe ich noch nicht. Was sagen Sie dazu?
Naja, das mit der Hacke ist schon merkwürdig. Der Peter, also der Kirninger, sagt, er hätte sie nicht mehr gehabt. Der Kallinger, das wissen wir, hat sie extra schärfen lassen und gehabt. Und den Gewinn hat er auch gehabt für die Rosa. Der hatte also zwei Gründe, zu den Kirningers zu gehen, auch wenn es schon spät war. Wenn der Geld ins Haus bringt, ist man niemals sauer, auch wenn es schon spät ist.
Da haben Sie recht. Ein Geldbote kann jederzeit kommen.
Aber ich habe mich rumgehört. Die Kirningers haben überall Schulden. Kleine nur, aber Schulden. Wenn die Rosa den Lottogewinn bekommen hätte, dann hätte die doch die Schulden bezahlt. Die hätte das gemacht.
Tatsächlich, nach allem, was wir von der Rosa wissen, hätte die ihre Schulden bezahlt und sich ein eigenes Kleid, ein neues Kleid geleistet. Und vor allem ihrem Peter den Notgroschen zurückgegeben.
Aber der Zach.
Wer ist Zach?
Der Wagenführer. Der hat sich am nächsten Tag ein neues Pferd gekauft. Bar.
Sie meinen, von dem Lottogewinn ist bei den Kirningers überhaupt nichts aufgetaucht? Und der Wagenführer war ärgerlich, weil der Kallinger nicht mal einen Groschen für Hafer rausrückte, obwohl seine Tasche voll war? Und dann kauft er sich ein neues Pferd?
Und die Holzsammlerin hat von einem richtigen Streit gesprochen.
Sie meinen, wir haben den Falschen?
Das war dem Staatsanwalt unangenehm. Da hat er vielleicht vorschnell geschossen, statt sorgfältiger zu prüfen. Aber wenn man jetzt alles noch einmal überdachte und wenn dann doch der Herr Körninger unschuldig ist und man den richtigen Mörder dingfest machen kann? In der Kreisstadt würden sie von diesen Irrungen nichts erfahren. Bei Gericht hätte er den Fall anständig gelöst. Und mit dem Gendarm konnte man zum Schluss noch ein Bier trinken und ihm was verklickern. Aber, sann der Staatsanwalt, wie konnte man den Wagenführer überführen? Und erschlägt man um einen Hafergroschen einen Menschen? Andererseits war viel Geld in einer Tasche. Unverdientes Geld, Lottogewinn. Der Staatsanwalt hatte schon von Fällen gehört, wo es um viel Geringeres gegangen war. Kenne sich einer mit dem Mitmenschen aus. Er jedenfalls musste sich auskennen. Er wollte nicht einen Unschuldigen in die Kreisstadt bringen lassen und dann im Gericht eine Niederlage erleiden. Nein, das wollte er nicht. Was er wollte, war eine Idee. Eine Idee war gefragt, eine sorgfältige Idee. Der Gendarm hatte den Staatsanwalt beobachtet. Der war offensichtlich zu einem Schluss gekommen. Und so sagte der Herr Wilhelm Korn, Wachtmeister in den drei Dörfern.
Soll ich den Peter Körninger rauslassen? Ja, dann lassen Sie mich mal machen.
Ja, machen Sie mal. Wir entschuldigen uns bei dem Körninger. Nein, wir entschuldigen uns noch nicht. Wir sind noch bei der Arbeit, aber wir lassen ihn mal zu seiner Frau. Und mich lassen Sie mal überlegen, wie wir den Wagenführer, wie wir den...
Der Gendarm holte den Peter aus der Arrestzelle. Aber er ließ ihn nicht einfach laufen, sondern er ging mit ihm ins Wirtshaus. Und da trafen sie den Zach, den Wagenführer. Wie er gut zu Mittag aß. Der war sichtlich überrascht, den Peter zu sehen, frei zu sehen.
Ja, Zach, da staunst du. Wir wissen jetzt, dass der Peter unschuldig ist, aber ein anderer hat das ganze Geld vom Kallinger und lässt es sich gut gehen. Und wir haben Zeugen, dass ihr euch gestritten habt. Und nun erkläre mir mal, wieso bei den Körningers weder Hacke noch Lottogewinn angekommen sind.
Der Wagenführer erbleichte. Er schmiss die Gabel von sich und stürzte aus der Wirtsstube. Das heißt, er wollte aus der Wirtsstube fliehen. Aber zufällig oder nicht zufällig war da ein Bein im Wege und der Zach stürzte schwer. Sofort war der Gendarm bei ihm, riss ihn hoch und sagte:
Wir gehen jetzt zum Kriminaler. Und da erzählst du die wahre Geschichte, die ganze Geschichte. Ausreißen macht keinen Sinn, wir kriegen dich überall. Und lügen macht auch keinen Sinn, wir wissen schon die Wahrheit. Gelogen hast du schon öfters, aber jetzt sagst du die Wahrheit. Verstanden?
Das war eine jähe Wende. Der Peter saß noch völlig verdattert am Tisch, als der Gendarm mit dem Wagenführer schon aus dem Wirtshaus war. Der Wirt fragte den Peter, ob er was essen oder trinken wolle. Keine Ahnung, ob das pure Menschenfreundlichkeit war oder die kurze Überlegung, dass die Körningers ja jetzt den Lottogewinn hatten. Nun ja, noch nicht hatten, aber das Recht darauf. Also sehr solvent waren. Doch der Peter schüttelte nur seinen Kopf und sagte, dass er nach Hause müsse, zu Rosa. Ist die Geschichte nun zu Ende? Gehen wir in die Amtsstube, wo der Staatsanwalt den Zach verhörte.
Los, Mann, jetzt erzählen Sie die ganze Geschichte. Nun los.
Naja, ich habe in der Schankstube gesessen.
Nee, nicht den ganzen Anfang, den kennen wir nun von vielen erzählt. Sie haben den Kallinger auf Ihrem Wagen mitgenommen, Sie sind zur Kreisstadt gefahren.
Naja, ich hatte ja noch Säcke Mehl auf dem Wagen. Und der Kallinger war ja betrunken. Der hatte schon in der Kneipe erzählt, dass er sich von dem Lottogewinn der Rosa besaufen konnte. Richtig besaufen. Hat er ja auch gemacht. Und wie denn alle nach Hause sind, bin ich auch los. Da hat er mich gefragt, ob ich ihn mitnehme. Naja, gibt vielleicht ein Hafergroschen. Hab dann noch warten müssen. Das ging aber nicht mehr schnell. Der hatte ja auch die Hacke von dem Körninger Peter in der Wirtsstube vergessen. Dann sind wir losgefahren.
Wann haben Sie sich gestritten?
Na, als der plötzlich doch nicht mit in die Stadt wollte, sondern zu dem Körningers aber von Groschen keine Spur. Für den klapprigen Gaul bezahl er doch nicht noch Hafer. Da müsste er was kriegen für den Lahmarsch, den er eh in der Stadt sei. Er wäre ja ein alter Mann und so weiter.
Weiter, Sie haben dann angehalten und gestritten?
Ja, er ist dann abgestiegen und gleich hingeplumpst. Der war ja besoffen, schrecklich besoffen. Und da ist ja wohl so unglückliche Fallen, also auf seine Hacke gefallen.
Sie wollen uns erzählen, dass der Kallinger gestürzt ist und dabei auf seine Hacke gefallen ist?
Ja, so wird's gewesen sein.
Und dann haben Sie ihn liegen gelassen und sind in die Stadt gefahren?
Ja.
Dass er verletzt war, das hat Sie nicht gestört?
Naja, ich hab nicht drauf geachtet, war ja auch dunkel.
Und der so schwer Gestürzte ist dann noch einen Wegesrand hinter die Büsche gekrochen und dort gestorben?
Ja, so ist es wohl gewesen.
Und das ganze Geld, der ganze Lottogewinn, der ist dann durch die Luft in Ihre Taschen geflogen?
Das Geld? Nein, das Geld ist nicht geflogen.
Sie haben es sicherheitshalber an sich genommen, dass der arme Mann es nicht verliert.
Naja, hätte ja auch etwas nass werden können, wäre ja schade.
Sie geben also zu, dass Sie das Geld an sich genommen haben?
Ja, aber bloß vorübergehend.
Bis Sie sich das Pferd gekauft hatten, das wollten Sie dann wohl den Kirlingers übergeben?
Nein, das Pferd nicht.
So, das Pferd nicht. Und das Geld auch nicht. Sonst wären Sie am nächsten Tag zu den Kirlingers gefahren. Sind Sie aber nicht. Aber kommen wir noch einmal auf den Sturz des Kallinger zu sprechen. Der ist also vom Wagen gestürzt und so unglücklich, dass er in die Hacke vom Kirlinger gefallen ist?
Ja, so muss es gewesen sein.
Und Sie haben sich um den Verletzten nicht mehr gekümmert?
Ich wusste ja nicht, dass er verletzt ist.
Hören Sie auf! Uns ist von einem markerschütternden Schrei berichtet worden.
Ja, geschrien hat der schon. Der ist auf die Hacke gestürzt.
Also mussten Sie doch wissen, dass da ein Unglück passiert ist.
Naja, schon. Ich war halt sauer und da hat mich der Kallinger nicht mehr gekümmert.
Nicht mehr gekümmert. Unterlassene Hilfeleistung bei Todesfolge. Das ist ein Fall für das Gericht. Ach, erklären Sie mir doch noch, wie der Schwerverletzte hinter die Büsche gekommen ist.
Wie soll ich denn das wissen? Das weiß ich nicht.
Sie gehen davon aus, dass er nicht auf der Straße liegen bleiben wollte und allein ins Gebüsch gekrochen ist?
Ja, so muss es gewesen sein.
Und als Schwerverletzter, der nicht etwa um Hilfe ruft, sondern sich in die Büsche schlägt, dann nimmt er auch noch die Hacke mit?
Nein, die Hacke habe ich hinterhergeworfen.
Ach, da sind Sie vom Wagen gestiegen und da war der Schwerverletzte schon in den Büschen und da haben Sie die Hacke aufgehoben und ihm hinterhergeworfen? Die Spuren haben aber etwas ganz anderes gezeigt.
Aber es hat doch schon geschneit. Da können doch keine Spuren sein.
Was für Spuren sollten das denn sein, die wir nicht mehr sehen konnten? Dass Sie den Kallinger vom Wagen gestoßen haben, dann selber hinterhergesprungen sind und mit der Hacke auf den Betrunkenen eingeschlagen haben, mehrmals eingeschlagen haben, bis der...
Nein, mehrmals nicht. Der war gleich beim ersten Schlag still.
Und dann haben Sie ihn ins Gebüsch geschleift und die Hacke geholt, weil ja das Brandzeichen von dem Peter Kirlinger drauf ist. Und dann haben Sie die Spuren auf der Straße verwischt.
Aber es hat doch schon geschneit.
Ach, es hat geschneit. Da mussten Sie sich um die Spuren gar keine Sorgen machen. Und dann sind Sie sorgenfrei in die Kreisstadt gefahren, haben sich am nächsten Tag das Pferd gekauft. Haben Sie das Geld dem Kallinger weggenommen, als der auf der Straße lag oder als Sie ihn ins Gebüsch geschleift hatten?
Nein, auf der Straße. Da wusste ich ja noch nicht, dass er tot ist.
Woher wussten Sie denn, dass er tot ist?
Na, der hat sich nicht mehr gerührt. Und der sah auch so grauslich aus.
Wo ist das übrige Geld?
Habe meine Schulden bezahlt, verjuckst, gut gegessen und getrunken.
Ist noch etwas übrig geblieben?
Wenig.
Zacharias Zach, hierorts Wagenführer. Ich verhafte Sie wegen Raubmordes an dem Vinzenz Kallinger. Sie werden in die Stadt überführt und dort dem Gericht übergeben.
Bis auf diesen Zacharias Zach waren alle Beteiligten froh. Der Staatsanwalt hatte ein Geständnis, obgleich ihm eigentlich noch eine Masche in seinem Überführungsnetz gefehlt hatte. Aber die Beweislast war so erdrückend, dass nicht daran zu zweifeln war, dass der Zach vom Gericht verurteilt werden würde. Der Gendarm war auch froh. Sein früherer Verdacht gegen den Peter Körninger war von ihm selbst widerlegt worden und er hatte entscheidenden Anteil an der schließlichen Aufklärung an dem Mordfall. Besonders froh waren der Peter und die Rosa. Wir können die Mordsgeschichte, also die Liebesgeschichte, wie sie ja angefangen hatte, enden lassen.
Peter, bist du's, Peter?
Ja.
Haben sie dich freigelassen?
Der Zach war es.
Mein Gott, bin ich froh. Ich wusste es, dass du unschuldig bist. Das habe ich dem Herrn Rat auch gesagt. Mehrfach gesagt. Ich bin ja so froh. Bist du mir noch böse?
Warum denn böse?
Naja, unser Notgroschen. Aber jetzt kriegen wir doch den Lottogewinn. Dann haben wir einen großen Notgroschen und du passt auf ihn auf. Und wir können uns vielleicht eine Kuh kaufen oder ein Pferd. Und du kannst dir...
Aber das Geld haben wir doch gar nicht.
Ja, hat denn der Zach alles ausgegeben?
Das weiß ich nicht. Aber ein teures Pferd hat er sich davon gekauft.
Na siehst du, da hast du ja dein Pferd.
Wieso ich?
Ach, Peterle, das ist doch von meinem Lottogewinn gekauft worden. Und das hat ja der Zach dem Kallinger gestohlen. Das gehört doch uns. Dann müssen wir doch wenigstens das Pferd bekommen.
Ja, der kommt ja ins Gefängnis. Da muss sich ja jemand um das Pferd kümmern. Du hast recht.
Was heißt kümmern? Das ist unser Pferd. Und alles kann er ja gar nicht verbraucht haben. Dann stellen wir eine Flasche Schnaps in unseren Schrank. Und wenn du vom Feld kommst, dann kannst du den Schnaps trinken.
Ich weiß nicht, ob ich hier Schnaps trinken kann.
Warum kannst du denn hier keine Schnaps trinken? Du hast doch gesagt, du brauchst nicht in das Wutzhaus zu gehen, wenn wir zu Hause Schnaps hätten.
Das meine ich nicht. Ich habe solchen Schreck gekriegt, als ich nicht mehr wusste, ob ich den Vetter erschlagen habe. Und da trinke ich lieber keinen Schnaps mehr. Dann weiß ich wenigstens, was ich getan habe.
Dann trinken wir eben etwas anderes Schönes. Was du willst. Ich bin so froh, dass du wieder zu Hause bist. Jetzt sind wir wieder ein Mann und eine Frau. Eins. Und das soll auch so bleiben.
Ja, das soll so bleiben.
Du, Peter?
Was denn?
Kannst du mich mal ansehen?
Das ist aber eine komische Frage. Natürlich kann ich dich noch ansehen.
Nein, ich meine das doch anders.
Ach so, ja. Ich kann dich ansehen. Bist eine Frau, wie sie mir gefällt. Ich würde dir gern zeigen, welche Stellen mir besonders gefallen.
Ja, zeig mir.
Und so geht die Mordsgeschichte glücklich zu Ende. Die beiden hatten jetzt ein Pferd. Sie hatten einen guten Notgroschen. Und die Rosa kriegte ein Kleid, ein neues Kleid, das noch niemand vor ihr getragen hatte. Und sie sah gut darin aus, wirklich gut. Das fand jedenfalls der Peter Körninger. Zu Recht.
Sie hörten das Spiel »Eine Mordsgeschichte« von Klaus Brandenburg nach einer Dorfgeschichte von Wilhelm Anzengruber. Die Sprecher und Sprecherin in der Reihenfolge ihres Auftretens waren Rosa Adele Kutzka, Peter Klaus Brandenburg, Erzähler Dietmar Witt, Vetter Peter Reichelt, Gendarm Herbert Schadewald, Staatsanwalt Matthias Loke, Wagenführer Dietrich Peters. Die Technik steuerte Peter Reichelt, Regie führte Klaus Brandenburg. Aufgenommen im Studio Radio Ginzing im Frühjahr 2024.